Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein, guten Morgen. Hier und heute geht es um den Sinn des Lebens, um nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn der Sinn des Lebens sich in 25 Minuten im Radio womöglich nicht finden lässt, selbst nicht im Deutschlandfunk, wir zeichnen eine Suchbewegung nach. Wir, das sind Manfred Lütz und ich, Lütz, der auch dann etwas über seine römisch-katholische Kirche zu sagen hat, wenn andere sich wegducken. Manfred Lütz ist mein Gast, live und in Farbe, hier bei Tag für Tag. Dazu herzlich willkommen. Manfred Lütz ist Psychiater, Psychotherapeut und römisch-katholischer Theologe. Und er schreibt Bücher, oftmals Bestseller. Denn Lütz schreibt und spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Am Montag wird er 70 Jahre alt. Jetzt ist er hier. Wir sprechen, wie gesagt, über den Sinn des Lebens. Das gleichnamige Buch von Manfred Lütz ist am Mittwoch erschienen. Ich habe es vorab zu zwei Dritteln lesen können und muss sagen, während der Lektüre habe ich den dringenden Wunsch entwickelt, nach mehreren Rom-Besuchen in den 1990er Jahren noch einmal mindestens eine Woche nach Rom zu reisen, mit diesem Buch in der Hand. Der Sinn des Lebens, wie es zu dem Wunsch kommen kann, nach Rom zu reisen, das können wir klären mit Manfred Lütz. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen, Herr Lütz.
Guten Morgen.
Herr Lütz, ist Ihr Buch, das da vor uns liegt, ein Reiseführer?
Nee, überhaupt nicht. Es geht um den Sinn des Lebens. Und es ist auch kein Rombuch. Es ist ein Buch.
Es ist ein Kulturbuch.
Es ist auch kein Kulturbuch, sondern es ist eigentlich ein Buch für 80 Millionen Deutsche. Also mir kommt es bei diesem Buch darauf an, dass Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen, und es ist ja im Moment so, dass die Kirchen sich selber zerlegen und viele Menschen Orientierung suchen angesichts der vielen Krisen, die wir durchleben. Und wo kann man den Sinn des Lebens sehen? Und ich glaube, man kann den Sinn des Lebens sehen, nämlich in großer Kunst. Und Rom ist eine Stadt, die so lange wie keine andere Stadt auf der Welt Hauptstadt der Welt gewesen ist. Der Welt, fast der gesamten, der antiken bekannten Welt und dann der weltweiten katholischen Kirche. Und deswegen haben die berühmtesten Künstler ihr Bestes gegeben. Und das kann man in diesen Kunstwerken sehen. Und ich habe dem Verlag extra gesagt, die Bilder müssen schön sein, damit jemand eben nicht nach Rom fahren muss, sondern sich das Buch angucken kann.
Ich will aber trotzdem.
Und diesen unglaublichen Eindruck dieser Kunstwerke durch die Betrachtung der Bilder in dem Buch haben kann, die einen wirklich in der Seele treffen können.
Die Schriftstellerin Elke Heidenreich, die schreibt in einem Geleitwort zu ihrem Buch, Zitat, Kunst verändert uns, durchdringt uns, macht etwas mit uns, aber wir müssen es schon auch zulassen.
Ja, das stimmt. Aber wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass Kunst nicht für Kunsthistoriker da ist. Kunst ist nicht für Bildungsbürger da, sondern die Künstler haben ihre Kunstwerke für alle Menschen geschaffen. Und das ist ja immer ein bisschen mein Ehrgeiz, dass ich in diesen Büchern versuche, nicht irgend so eine Elite zu erreichen, sondern eine breite Bevölkerung. Also, und es gibt ja, also das Buch heißt Der Sinn des Lebens. Und es gibt viele Bücher, die behaupten, den Sinn des Lebens zu zeigen. Und ich versuche in meinem Buch eben nicht den Lütz-Sinn den Leuten unterzujubeln, ja, sondern ist auch kein katholisches Buch oder irgend so etwas, sondern ich möchte, dass durch die Lektüre dieses Buches ein Atheist, ein humanerer Atheist wird, ein Christ, vielleicht ein engagierterer Christ wird. Ich glaube, dass man, wenn man den Brutus, den kapitolinischen Brutus sich anschaut zum Beispiel, dass man versteht, warum diese Stadt in Mittelitalien ein Weltreich begründet hat. Man sieht dieses Pflichtbewusstsein dieses Brutus, man sieht diese Kraft, auch diese Würde, die er ausstrahlt, diese Lebenserfahrung, die er ausstrahlt. Und diese Römer haben für ihren Staat alles gegeben. Dieser Brutus hat der Legende nach seine Söhne geopfert, weil sie das Königtum, die Diktatur sozusagen wieder einführen wollten. Das heißt, der Staat war unglaublich wichtig und für den Staat haben sie sich eingesetzt. Und wenn wir heute aktuell überlegen, was würde eigentlich passieren, wenn plötzlich, was weiß ich, 1000 islamistische Terroristen mit Flugzeugen in Deutschland landen würden? Wer würde uns verteidigen wollen? Wir haben Umfragen. Es gibt nicht mehr so viele Menschen, die bereit sind, die Freiheit, die wir hier genießen, die Demokratie, die wir hier genießen, durch Einsatz ihres Lebens, darum wird es ja gehen, tatsächlich zu verteidigen. Das heißt, ich glaube, Kunst, solche Kunst kann uns dazu führen, dass wir uns besinnen auf das Wesentliche. Also das Buch Der Sinn des Lebens ist ein Buch, was zum Innehalten einlädt und zum Überlegen, was soll eigentlich das Ganze? Also wir sind ja, wir leben dauernd in irgendwelchen, im Terminkalender, ja, wir kriegen dauernd Termine von anderen Leuten gemacht und leben in Routinen. Und wenn man nur das ganze Leben in Routinen lebt, ja, dann steht nachher auf dem Grabstein, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Ja, das wäre doch enttäuschend, ja. Das heißt, Momente zu haben, in denen man sich besinnt, was ist für mich eigentlich wirklich wichtig? Dazu lädt dieses Buch ein. Und ich glaube, große Kunst ist die beste Möglichkeit, dass Menschen sich auch wieder verbinden über die Frage nach dem Sinn des Lebens. Der Mensch ist ein sinnschaffendes Wesen. Und die Menschen vor 2000 Jahren hatten dieselben menschlichen Probleme wie wir heute. Und die Künstler von vor 1000 Jahren haben uns immer noch was zu sagen. Und das bestätigt auch Elke Heidenreich, mit der ich viel diskutiert habe, auch über das Buch, dass sie sagt, man kann in der Kunst Ewigkeit tatsächlich sehen. Man kann den Sinn des Lebens sehen. Wir streiten uns heute mit Sprache häufig. Also Sprache spaltet. So wie jemand spricht, da ahnt man schon, was der sonst so für Ideen hat, meint man. Und ich glaube, dass wenn ein Rechtsradikaler und ein Linksradikaler sich die Pietà von Michelangelo verständig 5 Stunden lang anschauen, dass die anschließend netter miteinander umgehen.
Steile These. Bräuchten wir aber viele Pietas.
Ja, also, reicht ein Buch.
Okay. Elke Heidenreich, die erwähnte in ihrem Geleitwort, bei dem einem das Herz aufgehen kann, sie schreibt, sie hätten sich oft gestritten über ihren, also den Glauben, den verloren gegangenen Glauben der Elke Heidenreich. Und zugleich sagt sie, wenn sie bestimmte Bach-Werke höre, könne sie beim Hören kaum atmen. Und dann wörtlich, da spricht Gott. Was bedeutet Ihnen dieser Austausch?
Ich finde, dass Elke Heidenreich ein Mensch ist, der unglaublich toll über Sprache, über Texte, auch Sinn schafft. Und das ist das erste, die erste Diskussion, ich glaube vor 10 Jahren gewesen, wo sie sagte, sie sei Atheistin. Und dann habe ich gesagt, also wenn Sie Atheistin sind, dann ist das Ganze ja letztlich sinnlos. Und dann hat sie gesagt, so ein bisschen traurig, ja, letztlich ist alles sinnlos. Und dann haben wir seit Jahren eben Gespräche geführt. Und nein, also in der Kunst, in der Musik, wie Sie gerade gesagt haben, aber auch in der bildenden Kunst, wie das in dem Buch ist, kann auch sie Ewigkeit spüren und sehen.
Sie sind ja auch regelmäßig in Rom. Sie sprechen davon, dass Sie nie fertig werden mit dieser Stadt und schreiben, ja, dass Sie bis heute Überraschendes und Staunenswertes entdecken. Wie erklären Sie sich das, diese Besonderheit dieser Stadt?
Das erkläre ich daraus, weil die Stadt immer im Zentrum der Welt gestanden hat und wirklich da große Kunst zu sehen. Wir werden ja heute überflutet mit Bildern. Es gibt ja wahnsinnig viele Bilder. Und das ist ein Problem für viele Menschen. Aber andererseits ist es so, dass auch die mittelalterlichen Menschen ja den Sinn des Lebens nicht in Texten gelesen haben. Die konnten meistens gar nicht lesen und schreiben. Die haben den Sinn des Lebens gesehen in den Bildern ihrer Kirchen. Die Biblia Pauperum, die haben nicht die Bibel gelesen, die haben sie gesehen. Und heute haben wir wieder bei der Instagram-Generation eine Generation, die über Bilder kommuniziert. Und deswegen war der Gedanke bei diesem Buch, ich schreibe jetzt ein Buch, wo man über diese Bilder versuchen kann, sozusagen sich in der Seele berühren zu lassen von wirklich großer Kunst. Und ich habe das dann natürlich ausprobiert. Ich habe auch Leuten, die überhaupt nicht besonders gebildet sind, die Bilder gezeigt und auch gesagt, was man sagen muss, um das Bild vielleicht zu verstehen. Da habe ich ja die Texte zugeschrieben und habe erlebt, dass das wirklich Menschen berührt. Ich habe als 21-Jähriger Student in den Semesterferien Reiseleitung in Italien gemacht. Da habe ich übrigens mehr Psychotherapie gelernt als später in der Ausbildung, wenn sie eine hungrige deutsche Reisegruppe um 14 Uhr hinter sich sitzen haben im Bus und weit und breit kein Restaurant, dann müssen sie psychotherapeutische Fähigkeiten entwickeln. Aber da habe ich zum Beispiel erlebt, dass Kinder manchmal mehr Sinn für Kunst haben und gerührt sind von Kunst als hochgebildete Professoren, die das alles nur noch einordnen sozusagen in ihr immer schon Gewusstes.
Manfred Lütz, Nervenarzt und römisch-katholischer Theologe im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft im Gespräch über sein Buch Der Sinn des Lebens. Lassen Sie uns mal schauen, sehen, ein Beispiel genauer betrachten. Nehmen wir die Karwoche der Christen, auch Heilige Woche genannt, steht bevor, nicht mehr ganz weit. Eine Kreuzesdarstellung picken wir uns raus, die ist auf Seite 48 zu sehen. Was sehen Sie da?
Ja, das ist berühmte Graffito, ein Graffito, also was ganz Modernes, das am Palatin gefunden worden ist. Da sieht man einen gekreuzigten Esel, einen Esel. Das heißt, man hat die Christen verspottet, indem man sagt, die glauben an einen Gott.
In der Antike.
Der gekreuzigt ist. Das ist doch idiotisch, ja. Also haben da einen Esel dargestellt und dazu geschrieben, Alexamenos glaubt an seinen Gott, ja. Und das ist
Das ist eben dieser Esel.
Das ist dieser Esel. Und das ist ein bisschen eine Antwort auf den Laokoon, den ich zwei Seiten vorher abgebildet habe. Die Laokoon-Gruppe ist eine Gruppe, wo wir einen leidenden Mann sehen mit seinen beiden Söhnen, die von Schlangen getötet werden. Leidend. Und wir haben, wenn wir das sehen, Mitleid mit diesen leidenden, sterbenden Menschen. Und ich habe versucht zu erklären, dass das etwas ist, was die Römer überhaupt nicht so gesehen haben. Die haben den Laokoon völlig anders gesehen. Die Römer hatten kein Mitleid. Die Römer hatten kein Mitleid mit Behinderten. Jemand, der behindert war, der war von den Göttern geschlagen. Und mit dem beschäftigte man sich besser nicht, dann wurde man ja auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen haben genau das Gegenteil gemacht, im Sinne des Gekreuzigten. Die Christen haben in den Behinderten, in den Menschen am Rande, wie Papst Franziskus das immer wieder betont, Jesus Christus, Gott selber gesehen, das in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, Mitleid, wie wir es heute erleben, ist eine christliche Erfindung. Und das kann man hier sozusagen sehen. Die ganze Grausamkeit der Römer kann man hier auch sehen. Ja, und das kommt ja heute wieder, wenn man bei Putin das sieht oder der Terrorismus der Hamas. Da ist Gewalttätigkeit, Brutalität, Menschenverachtung sozusagen etwas, was andere Leute fasziniert. Ja, das ist ja nicht, dass Putin da immer entlarvt wird mit seiner Grausamkeit, dass er irgendwelche Leute umgebracht hat. Er will, dass die Leute das wissen. Und es gibt Menschen, die diese Gewalttätigkeit bejubeln. Und das war bei den Römern so. Und erst die Christen haben gesagt, jeder Mensch ist von Gott geschaffen worden und deswegen muss man respektvoll mit jedem Menschen umgehen und Mitleid mit den Schwachen haben.
Eine Konfession der Eselei.
Ja, so haben die Römer das sicherlich gesehen, aber die Christen haben durch ihre ganze Lebenshaltung, waren sie so überzeugend, selbst in der Verfolgung, dass letztlich Kaiser Konstantin sich dann auf die Christen gestützt hat, als es darum ging, das Römische Reich zu retten.
Bleiben wir beim Thema, dem Sterben, der Ermordung Jesu am Kreuz beziehungsweise der Trauer seiner Mutter. Ich spiele an auf Michelangelos Pietà. Wir blättern weiter. Das ist natürlich dann so, das ist ja dann Seite 206. Maria ganz allein mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß. Ihr Kommentar zu dieser Skulptur von Michelangelo, ich zitiere wörtlich, vielleicht das Größte, was die christliche Kunst mit dem Meißel jemals erreicht hat. Warum?
Also ich glaube, dass wenn ein Atheist sich die Pietà von Michelangelo verständig anschaut, er nach 5 Stunden Christ werden kann. Und ich meine das nicht als Gag, sondern ich glaube das wirklich. Man sieht in den ganzen Gewandfalten unten noch das ganze Leid der Madonna. Und je näher das dem Gesicht zugeht, desto ruhiger werden die Falten. Und wenn man dann das Gesicht der Mutter Gottes sieht, Mariens sieht, dann sieht man, dass sie leicht lächelt. Sie lächelt ganz leicht. Und das ist ein gleichzeitiges Lächeln mit dem Lächeln der Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Das Lächeln der Mona Lisa ist aber ein stolzes Lächeln. Wir sind der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte sozusagen. Aber das Lächeln der Madonna, die schaut auch nicht uns an, die schaut ihren toten Sohn an, die Leiche ihres Sohns, die auf ihrem Schoß liegt. Und sie lächelt leicht. Eine Mutter kann nur lächeln in dieser Situation, wenn sie an die Auferstehung glaubt. Maria glaubt an die Auferstehung und das sieht man. Und wenn man sich in das Gesicht Mariens vertieft, stundenlang, und ich habe das gemacht, dann kann man sich fragen, ist dieses Lächeln eine Illusion oder ist das Wirklichkeit? Und wenn man glauben kann, das ist Wirklichkeit, dann glaubt man an das ewige Leben. Dann glaubt man an Ostern. Wir haben ja demnächst Ostern. Man sieht Ostern im Auferstehung, sieht man im Gesicht der Madonna. Und das ganze Leid, das sieht man noch in dem wunderschönen Leib Jesu, den man auf ihrem Schoß sieht. Wunderschön. Und da kann man sehen, was Menschwerdung, Fleischwerdung Gottes bedeutet. Und das ist Weihnachten. Und wenn man Weihnachten verstanden hat und Ostern verstanden hat, dann hat man das Christentum verstanden. Und wenn man das glaubt, dann ist man Christ. Und der ganze Rest, die ganzen Theologiebücher, die ganzen zehnbändigen Werke über christliche Theologie sind völlig nebensächlich. Das kann man alles vergessen. Es reicht, wenn man das sieht und glaubt, dass es Sinn hat, dass Leid auch Sinn haben kann. Und das ist das, was vielen Menschen in schwerer Not immer schon geholfen hat.
Ich sehe auch die Hände dieser Frau Miriam, jüdische Mutter des Juden Jesus. Die eine Hand umfängt, die rechte Hand, die umfängt den Leichnam. Und die andere, was macht die linke?
Ja, und die linke Hand lädt uns ein. Das ist auch ganz toll. Also wenn ich davor stehe, schaue ich auch auf diese Hand, die uns einlädt an ihrem eigenen Erlebnis, an ihrer eigenen seelischen Bewegtheit teilzunehmen. Das heißt, es ist eigentlich in dem Sinne fast eine missionarische Darstellung. Seht doch, hier ist es doch, das ist es doch. Schaut nur hin, ihr müsst nur hinschauen und dann könnt ihr glauben. Und das hat Michelangelo in diesem wunderbaren Werk wunderbar geschaffen. Aber das kann man auch in vielen anderen wunderbaren Werken sehen, die ich in dem Buch darstelle. Es gibt die Berufung des Matthäus zum Beispiel von Caravaggio, wo man sehen kann, was Berufung heißt. Viele junge Menschen fragen sich heute, wozu bin ich berufen? Und ich habe mich auch gefragt, wozu bin ich berufen? Ich habe ja Medizin studiert, ein bisschen Theologie studiert, Philosophie und so. Und was ist eigentlich das, wozu ich berufen bin? Und da habe ich häufig vor der Berufung des Matthäus von Caravaggio in Rom gestanden. Und da kann man sehen, was es bedeutet, dass man wirklich berührt wird von einer Berufung, die man erlebt. Und junge Menschen stehen vor dieser Frage ja häufig. Also mir kommt es darauf an, dass jeder Mensch dieses Buch ein bisschen anders liest. Jeder seinen Sinn findet. Also wie gesagt, es ist eigentlich für 80 Millionen Deutsche, es müssen nicht 80 Millionen Deutsche kaufen, es reicht 40 Millionen Deutsche und die können ja einen mitlesen lassen oder so. Aber es ist nicht für Spezialisten, sondern für Menschen, die sich fragen wollen, kann ich mal innehalten und mir überlegen, was mein Leben, meine besonderen Fähigkeiten, die mir nun mal mitgegeben sind, was ich daraus machen soll. Und wenn auch nur eins oder zwei Bilder in dem Buch Menschen in der Seele berühren, dann hat das Buch ja schon seinen Sinn erfüllt.
Wenn Sie von Sinn schreiben und sprechen, meinen Sie ja nicht Sinn in dem Sinne, dass es um die Klärung der Bedeutung eines Wortes oder eines Begriffs geht, sondern um eine Erfahrung. Was verstehen Sie für sich unter Sinn? Was ist Ihr Sinn des Lebens?
Also ich erlebe den Sinn des Lebens jeden Tag neu. Ich erlebe, wenn ich einem Menschen in Not helfe zum Beispiel, dann erlebe ich das als in sich sinnvoll. Und wenn man etwas in sich Sinnvolles tut, dann kann man auch so etwas wie Glück erleben. Der Mensch ist ja ein Beziehungswesen. Ich habe ein Dialogbuch mit Otto Kernberg gemacht, dem vielleicht berühmtesten Psychotherapeuten, der noch lebt. Und der hat einen unglaublichen Sinn für Kunst und hat gearbeitet in seinem Leben über Beziehungen, über menschliche Beziehungen. Und gerade in der Kunst erlebt man ja eine Beziehung zu einem Menschen, der schon gestorben ist, einem Künstler, der versucht, uns das Wesentliche zu sagen. Nicht irgendwas oberflächlich Plätscherndes, sondern das Wesentliche. Und damit in Dialog zu treten, das macht ein Leben, glaube ich, reicher und lässt einen in Entscheidungssituationen des Lebens, wo man sagt, soll ich das machen, soll ich das machen, vielleicht eine weisere Entscheidung fällen, als wenn man sich nur leben lässt. Wir leben ja dauernd in so Routinen, wo wir dauernd Terminkalender haben und so weiter und leben nicht selber. Und das Buch ist eigentlich eine Möglichkeit, sich selber zu überlegen, was man selber tun will. Und wie gesagt, es gibt so Bücher über den Sinn des Lebens, wo irgendjemand marketingmäßig versucht, einen zu irgendeiner Sekte zu bringen oder zu irgendeinem einem Sinn des Lebens, den er verkündet. Das will ich nicht. Ich möchte Menschen Gelegenheit geben, wirklich ihren Sinn zu finden.
Ist Sinn mit Augustinus das, worin wir als Suchende Ruhe finden?
Ja, das schreibt er ja am Anfang seiner Bekenntnisse. Unruhig ist mein unruhig bin ich, bis ich ruhe in dir, oh Gott. In der Tat. Man braucht aber erstmal auch Ruhe. Man braucht auch Innehalt. Man braucht Muße, wie die Alten gesagt haben, um wirklich zu überlegen, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben. Das Buch ist natürlich nebenher auch noch eine Geschichte und Kunstgeschichte Roms, das ist klar, aber es ist kein Romführer. Ich habe lange diskutiert mit dem Verlag, ob da vorne Rom draufstehen soll.
Dafür ist es auch zu schwer, damit durch Rom zu laufen.
Ja, damit kann man nicht durch Rom laufen und soll auch nicht durch Rom laufen. Ich glaube, man braucht auch überhaupt nicht nach Rom zu fahren, sondern man kann in den Bildern diese Kunst tatsächlich sehen und sich davon berühren lassen. Und darum ging es mir in dem Buch, also um den Sinn des Lebens und nicht um Rom.
Nun ist unsere Zeit halbwegs aus den Fugen geraten, oder es scheint zumindest so, sinnloses Blutvergießen, brutaler Aggressoren, sinnfreies Auseinanderdriften in der Gesellschaft. Ja, ist dann womöglich so ein Buch dann doch auch ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Nein, ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt. Die Kirchen zerlegen sich zurzeit selbst, die Leute suchen nach Orientierung. Und deswegen habe ich überlegt, jetzt über den Sinn des Lebens zu schreiben und Menschen anzuregen, mal innezuhalten und sich anregen zu lassen, was ihr Weg ist im Leben. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
Was muss in mir passieren, damit ich den diesen Kunstwerken innewohnenden Sinn, dass der mich erreichen kann, dass er mich sozusagen finden kann?
Also ich glaube, ich muss mich selbst ernst nehmen. Ich muss meine eigenen Gefühle, die ich dabei habe, ernst nehmen und darf mir nicht einreden lassen von irgendwelchen Kunsthistorikern, was ich jetzt fühlen muss. Ja, jeder wird jedes Kunstwerk ein bisschen anders sehen. Aber man muss sich berühren lassen, und Caspar David Friedrich hat das ja immer wunderbar dargestellt, man sieht vorne immer einen Menschen, der die Natur sich anschaut. Ohne Menschen gäbe es gar keinen Sinn. Die Planeten würden keinen Sinn erleben, die Pflanzen nicht. Ein Schimpanse erlebt nur den Sinn einer Banane, damit er sie essen kann. Den Sinn gibt es nur durch Menschen. Und Menschen können berührt werden durch diesen Sinn. Und ob dieser Sinn wirklich existiert oder nicht, das ist letztlich die entscheidende, auch religiöse Frage.
Und es ist auch eine psychotherapeutische Frage, weil Sie schauen auf die Kunst, die Sie besprechen, durchaus auch als Psychologe.
Ja, klar, als Psychotherapeut. Man sieht im wunderbaren Fischfang von Raphael, sieht man, wie Glaube entsteht. Das finde ich natürlich faszinierend. Oder Berufung, ich habe das eben schon gesagt, bei Caravaggio. Man sieht, wie das psychologisch ist. Das heißt, das Buch ist auch ein bisschen eine Summe meines Lebens. Ja, als Psychotherapeut, als Philosoph, auch als Theologe, zu sagen, was habe ich den Leuten noch zu sagen, den Menschen zu sagen? Und das habe ich sozusagen in diesem Buch Der Sinn des Lebens zusammengefasst. Aber kein Lütsinn, wie gesagt, sondern Sinn jedes Einzelnen.
So, haben wir jetzt ein bisschen von dem Sinn des Lebens gefunden in den 25 Minuten?
Ja, ich glaube, das liegt an jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin selber, ob er sich tatsächlich berühren lassen kann von großer Kunst und eben nicht von irgendwelchen platten Thesen. Es gibt keine Thesen in dem Buch, sondern es gibt Kunst, Sinn.
Manfred Lütz, Mediziner, Psychotherapeut und römisch-katholischer Theologe auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens, so heißt auch sein Buch, das vor 2 Tagen erschienen ist, und zwar im Verlag Kösel. 368 Seiten mit 155 Farbfotos. Die kosten 30 Euro. Herr Lütz, danke, dass Sie live ins Studio gekommen sind. Danke für das Gespräch.
Alles Gute.
Gleich folgen hier im Programm des Deutschlandfunks die Nachrichten, und danach erwartet Sie Sören Brinkmann zur Sendung Lebenszeit mit dem Thema in Zeiten von Kita-Knappheit und Pflegenotstand. Die Bedeutung von Familie heute. Das war Tag für Tag. Am Mikro Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind. Hier Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur.
Religionen. Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.